Herzlich willkommen zum Nightliner nach der Partie, nach der Schlacht, nach dem Spiel des Jahrzehnts. Naja, das geht noch ein Jahr. Haie gegen Mannheim, mit die Haie gegen die Adler, Köln gegen Mannheim, ein ewiger Klassiker in der DEL. Und ja, so halten wir es heute auch etwas unklassisch ausnahmsweise, denn wir haben heute einen Gast im Nightliner an meiner Seite. Hallo Sven, grüß dich.
Hallo Tupe, schönen guten Abend.
Ja, der Sven, wer ihn nicht kennt, ist der Begründer, möchte ich mal so sagen, unter anderem des Eiszeit FM Podcast, der sich mit den Adler Mannheim auseinandersetzt. Er schreibt für die badischen neuesten Nachrichten für die BNN. Und ansonsten hat der Sven inzwischen auch ein reichliches Fachwissen im Eishockey angesammelt, nachdem er früher eher im Fußball, im Ringen und im Schach zu Hause war. Und das kann man aber alles aufs Eishockey anwenden, oder?
Nee, es gibt da eine Geschichte dazu. Ich bin ja mit Eishockey eigentlich groß geworden. Ich habe viele Jahre meiner Jugend im Friedrichspark verbracht und habe dann so die Runden gedreht wieder zu anderen Sachen und bin dann wieder zur alten Liebe sehr stark zurückgekehrt. Aber natürlich, was, wie soll ich sagen, Ringen ist jetzt nicht so das, wo du klassisch anwenden kannst, wobei manchmal sieht es ja dann doch schon so aus. Schach und Eishockey ist mir dann doch ein Stück weit zu weit auseinander, aber das passt schon so. Ich fühle mich ganz wohl da.
Ja, wir gucken uns die Partie heute zusammen an und wie gesagt, es war viel los. Wir kommen am Anfang wie immer zu den harten Fakten. Die Haie haben das Spiel 4 zu 5 im Shootout verloren. Erstes Drittel 1 zu 1, zweites Drittel 3 zu 2, 0 zu 1 im letzten Drittel, die Overtime torlos und dann 0 zu 1 im Shootout. Auch wirklich nur ein Torschütze. Die Haie in Führung gegangen in der 19. Minute durch Kevin Gagné, der Ausgleich eine Minute später durch Borna Rendulic. Dann im zweiten Drittel vier Tore binnen 70 Sekunden. Ben Hanowski, John Matsumoto und Jason Best für die Haie. David Wolf mit dem 4 zu 2 für die Adler. In Überzahl in der 33. Minute der Anschluss durch Brent Radecki. Und in der 46. Minute der Ausgleich durch Chet Billins. Am Ende dann im Shootout Andrew Desjardins mit dem einzigen Treffer der
Entschuldigung,
Partie. Ja,
heißt
ich weiß,
Andrew
ich muss mit
Deschamps, der Alte.
Desjardins, ja, ist ja, ich hasse es jedes Mal, wenn es jeder sagt. Aber es ist tatsächlich Desjardins, ja.
Ich habe ihn danach, glaube ich, im allerersten Interview, was ich mit ihm geführt hatte, gefragt, des Schadens. Man soll, Originalzitat von ihm, er möchte nicht sozusagen damit angeben, dass Leute denken, er könne Französisch sprechen, weil er das gar nicht tut.
Geil, dann bleibe ich bei dir schon da, wenn es ihn ein bisschen nervt. Ja, wir gehen in die Partie rein im ersten Drittel. Kurz zur Zusammenfassung des ersten Drittels nach den 20 Minuten, die 1-1 ausgegangen sind. Wie gesagt, gab es 16 zu 5 Schüsse für die Adler. Unglaublicherweise eine Bulli-Übermacht für die Haie mit 15 zu 7, obwohl die Adler eigentlich das stärkste Team am Punkt sind. Respekt. Aber 16 zu 5 Schüsse und so sah das erste Drittel dann auch so ziemlich aus. Also die Haie sind ordentlich in die Partie gekommen. Die ersten Chancen gab es dann allerdings eher für die Mannheimer, wobei jetzt am Anfang jetzt auch noch nicht so die 100%er dabei waren, dass man jetzt sagen müsste, da muss Mannheim in Führung gehen, würde ich sagen.
Nee, gehe ich komplett mit. Ich gebe mal kurz einen Einblick. Ich musste heute einen Spielbericht schreiben für die Zeitung, also für die badischen neuesten Nachrichten, mit der Zeitglocke 21:45 im Nacken. Und das heißt, du bist permanent am Schreiben, Kürzen, umschreiben, umstellen. Und bei mir stand in einer der ersten Versionen drin, dass die Adler gut ins Spiel kamen, dass die Adler das dominante Team waren. Die Haie hatten unglaublich schwer, gegen Forecheck was entgegenzusetzen. Also strukturierter Spielaufbau war schwierig für die Kölner am Anfang, aber die großen Chancen blieben aus. Also es war nicht so, dass die Mannheimer klare Chancen hatten, wie sie es in Ingolstadt im ersten Drittel hatten, wo es übrigens auch nach dem ersten Drittel ein Schussverhältnis von 16 zu 5 für die Adler gab. Aber da war wenig bei. Es gab die zwei Schüsse von Cody Lempe, also nacheinander, wo er zweimal zum Schuss kommt. Aber das war es dann auch schon. Da war ja, vom Tor nicht viel. Ansonsten waren sie dominant und es war ein starker Auftritt bis dahin. Aber da war nichts, wo du jetzt sagen würdest, Glanzparade Wetzlar oder irgendwas notwendig, damit da kein Tor fällt.
Ich habe so das erste richtige Ausrufezeichen habe ich tatsächlich in der 11. Minute. Das war zuerst das 2-1 der Adler mit Desjardins und Plachter auf der einen Seite. Und kurz davor, vor dem Powerbreak, das war in derselben Minute, Marcel Müller, der die Scheibe klaut und dann mit dem kurzen Doppelpass mit Matsumoto und dann Endras, der da ganz stark noch auf die richtige Seite rüberkommt und die Scheibe dann, ja, ich sag mal so, da ist er rausgerutscht bis zu 1,5 Meter aus dem Torraum, würde ich fast sagen, und hatte sie dann erst sicher und konnte sie festmachen. Das waren so die großen Dinger. Ne? Die Mannheimer, genau. Die hatten mehr Struktur im Angriff, das ist allerdings auch nicht anders zu erwarten. Die haben wenig am Kader gemacht. Die spielen das ganze Jahr schon relativ gut. Und wie gesagt, wenn du so eine Truppe hast, die oben mitspielt, wenn die Scheibe läuft, dann läuft sie. Die Haie haben das gut verteidigt. Wie gesagt, nicht viel zugelassen. Und am Ende ging es dann noch mal hoch her. Da wurde es dann ein bisschen ruppiger. Der Erste, der da drunter gelitten hat, war der Linesman. Ich weiß nicht, wer es auf Mannheimer Seite war. Auf jeden Fall war Alex Oblinger von Kölner Seite dabei. Die beiden haben den armen Mann völlig über den Haufen gefahren.
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war Kremmer, aber ich bin mir nicht sicher.
Also ich weiß, es war eine 2 vorne, aber ich war mir unsicher genug, um einen Namen zu nennen.
Weil es bei Magenta Sport auch nochmal die Szene gab, wie Kremmer beim Linesman nachgefragt hat, wie es ihm denn geht und wie das so war.
Ja, könnte, wie gesagt, mit der 2 vorne also könnte dabei gewesen aber sein, ja.
Hab's jetzt auch nicht. Ich wusste, ich werde die Szene nicht in meinen Spielbericht unterbringen.
Aber es hat dich wahrscheinlich etwas Zeit gekostet, um pünktlich fertig zu werden.
Ja, das war irgendwann eh klar, dass es nicht jetzt schaffen sein wird, aber das war so eine Szene, wo du einfach nur hoffst, hoffentlich muss er nicht ausgetauscht werden oder sowas. Aber dem ging es ja auch schnell wohl relativ gut wieder. Ist halt komplett über den Haufen gefahren worden. Kann passieren. Augen auch im Straßenverkehr, auch für Linesmen außer dahin und das kann passieren. Und wichtig ist, dass er wieder aufgestanden ist, dass er weitermachen konnte.
Genau, hat auch alles direkt okay. Weitergespielt, also kein Bulli ausgesetzt oder sowas, was ja schon mal heißt, dass sie dann schon mal in die Kabine gehen, nach 1-2 Minuten wiederkommen, war direkt wieder mit dabei. Und kurz darauf gab es dann die ersten Strafen der Partie. Desjardins ist als erstes rausgegangen für einen Stockschlag und da die Haie Powerplay so gut können, hat sich das Taylor Aronson zugute genommen und hat binnen 5 Sekunden ein Beinstellen nach dem Bulli fabriziert, sodass die Haie 4-4 weiterspielen
konnten. Ja, wobei man sagen muss, in der Szene, diese Szene von Aronson, das Beinstellen hätte auch eine 5-3 Situation für Köln sein können. Also der Stock von Huchtala hat da an Aronsons Bein nicht viel zu suchen, wo er da war. Und Aronson, also der Stock von Huchtala bringt Aronson ein Stück weit zu Fall. Und dadurch kommt Aronsons Stock, ich glaube bei Akdag war es, in die Beine rein. Ja. Und also mein Gedankengang war, ich sehe die Zeitlupe und du hörst dann natürlich auch einen Kommentator, Mikko Heinz, der sagt, Kölner muss auf die Strafbank und ich sehe die Zeitlupe und denke so, da kann Mannheim glücklich sein, dass es kein 3-5 war in der Situation.
Naja, eher könnten wir glücklich sein. Bei 3-5 können wir das ungefähr genauso gut wie bei 4-5. Von daher, 4-4 war für die Haie auf jeden Fall in der
4-4 war dann optimal für uns.
War Gold wert, genau. Weil die Haie da das 1-0 dann gemacht haben. Markertek tief in der Zone der Haie als Verteidiger drin, hat die Scheibe dann verloren gegen Matsumoto und dann ging es wirklich ziemlich zügig. Es kam der öffnende Pass auf Marcel Müller. Und dann war es plötzlich ein 2-1, weil Kevin Gagné die Füße in die Hand genommen hat und einfach mit nach vorne gelaufen ist. Es kam der Querpass, Gagné macht es in dem Moment gut, legt die Scheibe auch so ein bisschen über Endras, der versucht noch rüberzukommen, aber das ist dann bei so einem 2-1, wenn du es gut ausspielst, hast du immer eine sehr gute Chance, die Scheibe zu versenken und das ist in dem Moment auch passiert. Also da haben wir schon deutlich schlechtere 2-1 diese Saison gesehen, egal ob von Haien oder von Gegnern. Aber die Haie konnten sich leider nicht lange freuen, denn eine Minute später haben die Adler noch im ersten Drittel den Ausgleich gemacht. Es war immer noch 4-4. Sinan Akdar einmal zum Tor gezogen, an Weslau gescheitert. Es gab einen Rebound, Borna Rendulic stand da und Weslau noch in der Bewegung der Parade hat dann natürlich ein bisschen was angeboten. Und ja, wenn du einen Borna Rendulic da stehen hast, der weiß dann auch, wie er die Scheibe so zu platzieren hat, dass der Goalie dann nicht mehr drankommt.
Ja, vielleicht der beste Schuss in der, also Handgelenksschuss in der Liga. Also das ist, Also am Anfang hat Trenulic mir ehrlicherweise nicht so gefallen, weil wir alle so schon geschwärmt haben mit seiner Vita auch, die er hatte, also als Kroate zu den Vancouver Canucks zu schaffen und all diese Dinge. Und mittlerweile komplett angekommen, torgefährlich, brutaler Schuss, sein Tor gegen Straubing in der Overtime einfach nochmal anschauen, zum Zungeschnalzen. Ja, da machst du nicht viel.
Saß ja auch, glaube ich, zwischendurch als überzähliger Ausländer bei euch eine Zeit lang auf der Tribüne.
Ich glaube, das war das erste oder das zweite Spiel. Also es war sehr, sehr kurz. Das war schon nochmal so ein Signal an ihn, weil in Überzahl hat er gefallen und bei 5 gegen 5 kam einfach viel zu wenig von ihm für einen Spieler seiner Klasse. Ich glaube, er brauchte ein Stück weit Zeit, um das Pavel Groß'sche Eishockey zu verstehen. Nennen wir es mal so.
Das war es dann auch schon im ersten Drittel mit dem 1:1. Danach in der letzten Minute nicht mehr viel passiert, außer dass beide Teams irgendwann noch kurz vollzählig geworden sind. Und dann kommst du in dein zweites Drittel und sitzt gerade und kommst auf einmal nicht mehr mit dem Schreiben hinterher. Denn was dann passiert ist, diese 76 Sekunden hatten es unfassbar in sich. Also 76 Sekunden reine Spielzeit natürlich, logischerweise. Ich kürze es mal ab. Ben Hinausgi mit dem 2:1, bekommt die Scheibe von Akerson, zieht ab, legt das Ding in den Knick. Endras für mich in dem Fall ohne Chance. Dann ging es weiter und jetzt gucke ich mal genau, wie lange das dazwischen war. Es waren 36 Sekunden bis zum 3:1 von John Matsumoto. Es waren Break von Freddy Tiffels, der muss die Scheibe schon reinmachen, den hält Endras noch richtig gut. Die Scheibe kommt zu Marcel Müller, er legt sie quer auf Matsumoto und so schnell kommt dann auch ein Dennis Endras nicht mehr auf die andere Seite. Matsumoto ist auch noch richtig schön gemacht, sich um die eigene Achse gedreht, mit der Rückhand dann hintenrum reingelegt. Anders hätte er nämlich auch nicht so einen guten Winkel gehabt auf den Kasten, beziehungsweise Endras wäre da vielleicht dann noch eher hingekommen. Die Mannheimer haben nach dem 3:1 eine Auszeit genommen und kurz nach der Auszeit, es waren 25 Sekunden, war es dann Jason Best, der das 4:1 gemacht hat, bekommt die Scheibe an der blauen Linie, lässt den Verteidiger stehen, ich glaube in dem Fall war es Dennis Reul, zieht einmal rein und dann kommen wir zu dem einzigen Moment, wo man sagen kann, das Ding hätte Dennis Endras wahrscheinlich im Nachhinein gerne zurück, weil der ist ihm, glaube ich, einfach mal durch die Hosenträger oder unterm Arm durchgerutscht und dann so langsam Zeitlupentempo über die Linie gekullert, sodass man auch schon kurz vorher wusste, man kann sich jetzt gleich wieder freuen. Und wenn man einen Ticker schreibt, ist man gerade noch beim 2:1 und denkt sich, scheiße.
Ja, beim Tickern drehst du da doch durch in der Szene, oder?
Ich war froh über die Auszeit. Also ich war gerade wieder rangekommen.
Ja, 61 Sekunden, 3 Tore.
Ja, und dann war es 4:1. Und dann, glaube ich, ist das passiert, was den Hain im Endeffekt das Genick gebrochen hat. Denn die Mannheimer haben kurze Zeit später und auch jetzt wieder in genauen Sekunden, es waren wieder 15 Sekunden später, David Wolf mit dem 4:2. Wenn die Haie das 4:1 länger halten können, kann das Spiel anders ausgehen. So weißt du genau, 2 Tore Führung im Eishockey ist trügerisch. Mannheim ist eigentlich wieder dran. Und wenn du das erste Drittel gesehen hast, weißt du, die haben das Spiel eigentlich völlig im Griff gehabt. Und die können das auch wiederholen.
Das war ein bisschen früh. Zum 4:1. Zwei wichtige Dinge, die Pavel Groß richtig gemacht hat an der Stelle. Obwohl ich in dem Moment, Punkt 1, er nimmt sofort die Auszeit, ordnet sein Team nochmal, also nordert sein Team schon nochmal ein, Leute auch, also das genau gesehen, er zeigt seinem Team, Leute, da ist die defensive Zone, wir können so nicht spielen, wie wir spielen, weil mehr oder minder jedes Tor, was du bekommen hast, korrigiere mich, ist aus einer Umschaltbewegung entstanden. Richtig, und ja. Die Adler haben diese Saison das ganz große Thema häufig in Spielen, dass ihre Balance nicht stimmt, dass sie nach hinten zu offen sind, dass, wenn die Gegner Chancen kriegen, es immer Hochkaräter sind. Deshalb brauchen wir auch über Fangquote von Endras und so überhaupt nicht reden dieses Jahr. Das war so Faktor 1, Auszeit nehmen, Team nochmal einnorden, Team beruhigen, Struktur geben. Und Faktor 2 war, ich ging davon aus, dass er Endras ziehen wird. Das hat er nicht getan. Oder ja, weil so wie dieses vierte Tor fiel und dann 3 Tore in der kurzen Zeit, ich sag mal so, in den Playoffs, der Dennis Endras in der Playoffs-Form vom letzten Jahr hat das Ding von Hanowski gehabt. Er macht die Bewegung zur anderen Seite hin. Das Ding geht in den Knick, kein Vorwurf. Aber an einem sehr, sehr guten Tag hat er den. Und das waren so ein Viertel, ein Zehntel Tore, die mit ihm gehen in der kurzen Zeit. Ich hab erwartet, dass Pante kommt. Aber hat sich dann natürlich im Nachhinein und hinterher ist man immer schlauer, als vollkommen richtig rausgestellt. Aber ich glaube, die Auszeit, Mannheim hat ja so seine Erfahrung mit nicht genommenen Auszeiten in ganz entscheidenden Situationen, war ganz wichtig.
Also ich habe tatsächlich nach dem vierten auch gewartet und habe dann aber gedacht, er hat die Auszeit gerade nach dem 3-1 genommen. Wenn er jetzt nach dem vierten schon seinen Goalie zieht, wenn die Haie jetzt noch eins dann machen, weil Pantkowski ja nicht warm ist, dann hast du überhaupt keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu machen. Und ich glaube, wenn er noch einen gekriegt hätte kurz drauf, dann wäre Endras gegangen.
Moment, die Auszeit war nach dem 4-1.
Nee, nach dem 3-1.
Das würde ich gerne. Da bin ich mir aber egal. Da bin ich mir relativ sicher, ehrlich gesagt, dass sie nach dem 4-1 war. Aber
guck's nach. Sonst
ich habe es im Ticker stehen. Falsch. Ja, dann guck.
Du hast es auch, glaube ich, im Spielbericht, wenn du es auf der DL-Seite guckst.
Sofort. Nein, alles cool. Ich vertraue dir blind, das weißt du.
Das weiß ich, jawohl. Nein, aber wie gesagt, ich war der Meinung, er könnte ihn am vierten ziehen und dachte dann, nee, jetzt zwei innerhalb von 25 Sekunden sich beide Mittel nehmen, das macht er nicht, sondern er wartet jetzt noch. Und wie gesagt, dann fällt das 4-2.
Du hast recht. Trau mich.
Mache ich nicht.
Ich habe einen Fehler im Spielbericht. Egal.
Fällt das 4-2 und dann ist die, ist das Spiel wieder relativ offen. Und dann hat das Spiel aber auch erstmal ein bisschen gedauert, um wieder so ein bisschen in Fahrt zu kommen. Also nach diesem 4-2, nach diesen 76 Sekunden, war erstmal die Luft raus. Das ist nach so einem Ding überhaupt nicht schlimm, weil du kannst keine 20 Minuten diese Fahrt halten. Nur du merkst es halt, je länger das Spiel dann dauerte, umso mehr hat das Mannheim wieder in den Griff zu bekommen, umso weniger haben die Haie dann an der Zeit gemacht. Nicht viel zugelassen auch da wieder, aber halt die Kontrolle vom Spiel so ein bisschen abgegeben und dann ging es Mitte des Drittels los. Mit dem 4-3, das war noch kurz davor. Das war der Treffer von Brent Radicke in Überzahl, da war Colby Ginaway auf der Strafbank. Auch so ein Ding, wo du sagen musst, das fällt dann in so einem Moment halt einfach so, Scheibe springt gegen Radicke oder springt vom Schläger von Radicke noch an irgendein anderes Körperteil vom Goalie oder vom Spieler und trudelt dann so hoch über Westlau drüber. Fällt dann rein, sieht blöd aus, ist aber de facto eigentlich kaum zu halten, wenn du die Scheibe dann einmal nicht mehr im Blick hast oder sie dann halt so langsam ist, dass du sie kaum einschätzen kannst, wie sie dann runterkommt.
Ja, entscheidend ist für mich dann ein Stück weit Radicke mit einem Tor. Also Radicke, der jetzt gerade Überzahl spielt, weil mal kurz einen Blick drauf, bei den Adlern fehlt momentan mit Stützle, Eisenschmidt, Gotsch, Wolf ist jetzt wieder zurück, aber es fehlen immer noch drei Powerplay-Spieler zurzeit. Und deshalb spielt Radicke überhaupt Powerplay, für alle, die sich das fragen. Und dass der dann halt ein Tor macht, dass der in der Powerplay-Formation dann auch ein Tor macht, glaube ich, ist auch für ihn schon, ich nenne es mal, hilfreich, weil der schon seine Schwierigkeiten hatte in den letzten 2 Jahren.
Ja, war ziemlich oft auch überzählig bei den Adlern, ne? Und ist dann jetzt dabei und muss dann natürlich seine Chance nutzen, ganz klar.
Nicht viel Eis momentan, muss man einfach so sagen.
Und dann nach dem 4-3 ging das zweite Drittel zu Ende, wie es zu Ende gegangen ist. Und da, da werden wir mit Sicherheit gleich noch mal ein bisschen drüber diskutieren. Sagen wir mal so, da haben die Schiedsrichter die Partie verloren. Da gab es einige Checks, einige Stockfouls auf beiden Seiten, die du geben musst, um die Partie ruhig zu halten. Sie haben sie nicht gegeben und dementsprechend ist das Ganze dann auch etwas lauter geworden. Schwierig, schwierig. Das Drittel ging zu Ende und man hat eigentlich gedacht, so jetzt in 20 Minuten, beziehungsweise in 18 Minuten Drittelpause beruhigt sich das Ganze so ein bisschen. Das hat es auch dann erstmal. Nach 2 Dritteln hatten wir 16-34 Schüsse, auch da die Adler wieder 18 Schüsse im Mittelabschnitt. Am Bulli weiter die Haie leicht vorne. Und wir gehen in den letzten Abschnitt und eigentlich ist das so ein Ding, wenn du sagst, du führst gegen die Adler mit einem Tor, du musst versuchen, diese Führung so lang wie möglich zu halten. Und ich war mir bis zu dem Tor auch ziemlich sicher, dass die Haie das locker bis Mitte 50. Minute schaffen können. Und dann fällt dieses Tor. Du kannst es ja kaum beschreiben. Ne? Also es ist Billens, der von der blauen Linie den Schuss nimmt. Weslau ist mit dem Blocker da. Und wieder geht diese Scheibe so blöd hoch weg und fällt dann knapp unter der Latte rein und kommt unten nochmal, glaube ich, kurz vor der Linie auf und springt dann ins Tor rein.
Lauter Zeitlupentore.
Also, wie gesagt, ne, das 4:4 braucht man gar nicht zu sagen. Es war an der Stelle auch schon verdient. Aber so wie es gefallen ist, natürlich unfassbar unglücklich für die Haie. Und ja, dann fängt so ein Spiel von vorne an, eine Viertelstunde vor dem Ende. Du merkst dann spätestens mit dem Powerbreak, keiner möchte mehr hier den entscheidenden Fehler machen. Und wieder fangen die Schiedsrichter an, auch da wieder in beide Richtungen. Unfassbar grauenhaft. Es gab den Konter von den Haien, Marcel Müller, der auf Matsumoto wartet, der überhaupt nicht hinkommt, weil er im Mitteldrittel schon gelegt worden ist. Dann gibst du 20 Sekunden später die 2 Minuten gegen Plachter, wegen Stockschlags, was ein völliger Witz war. Also wirklich, das war, wenn man den Begriff Konzessionsstrafe definieren muss, kannst du es damit im Prinzip machen, weil ja klar, haut er da mal kurz hin und natürlich berührt er Tiffels auch, aber sowas passiert 50, 60 Mal im Spiel Minimum. Und du pfeifst es nie und du pfeifst es in keinem Spiel.
Und vor allem, du pfeifst es bei 4:4 in der 55. Minute, also es war...
Ja, wie gesagt, es war eine reine Konzession, dass sie das Ding vorher nicht gegeben haben.
Man kann ja auch nochmal darauf hinweisen, Herr Rantala war ja, also Rantala gehört ja eigentlich zu den guten DL-Schiedsrichtern, muss man ja sagen, also zu den Top-Leuten. Nun war der aber in Schwenningen auf dem Eis gegen Mannheim am zweiten Weihnachtsfeiertag, wo es diesen Check-up von Fraser gegen Wolf und wo sie vorher 3 Strafen gegeben haben, die alle 3 an Lächerlichkeit nicht zu überbieten waren in der Schlussphase. Und dieser Ellbogen-Check wurde ja nicht geahndet. Und mich hat schon überrascht, sehr überrascht, die Ansetzung durch die DEL, dass Rantala heute schon wieder, also zum einen, dass die überhaupt schon wieder auf dem Eis waren, also weil du einfach denkst, mit so einer Leistung ist dann mal eine Pause angesagt für ein paar Spiele und dann direkt wieder Mannheim zu pfeifen, fand ich schon merkwürdig.
Also du kannst es auch auf Twitter lesen, ich habe die Szene ja tatsächlich auch gesehen, in dem Spiel sogar live tatsächlich gesehen und ich habe auf Twitter mehrere Wochen Pause für ich habe nicht mal die Namen gegoogelt oder geguckt, wer es war, ich habe einfach mal ein paar Wochen Pause gefordert.
Ja.
Und als du dann eben geschrieben hast, dass das auch Rantala war, da war dann klar, gut, okay. Da weißt du dann im Zweifel, wo es herkommt. Ja, wie gesagt, die 2 Minuten für Plachter.
Also ganz erste, kurz, wir wollen hier keine bitte. Nummer aufmachen, so von wegen Rantala und Mannheim, um Gottes Willen, aber das sind einfach 5 Tage her und ja.
Du musst einfach eine Nummer aufmachen, die Schiedsrichter, Name egal und das Spiel heute. Ja. Auf beiden Seiten.
Und das in der Kombination eben mit dem, was da vorgefallen ist in Schwenningen, nicht gut.
Die Haie in Überzahl und wie das immer so gerne ist, gerade so kurz vorm Schluss, was machen die Haie? Sie geben was ab. Es war ein 3:1 für die Mannheimer und Ben Smith findet den Querpass zu Huchtalan nicht so ungefähr wie der, den Marcel Müller beim 1:0 zu Garnier gefunden hat. Genauso ähnlich hat das versucht. Er war ein bisschen zu lang, Huchtala kommt nicht ran. War die dicke, dicke Chance für die Mannheimer, das Ding in der regulären Spielzeit sogar in Unterzahl zu schließen. Nichtsdestotrotz, Mannheim komplett, dann bekommen die Haie die Strafe gegen Jason Best, 2 Minuten wegen hohem Stocks. Eine Strafe, wo man bei der Strafwahl wenigstens gucken kann, ja, er trifft Dennis Endras mit dem Schläger am Kopf, da kann man vielleicht auch 2 Minuten geben, aber hohen Stock für einen Stock, der auf maximal Hüfthöhe von einem Spieler war dann schon sehr zum Schmunzeln.
Also es ist eine Strafe, aber es ist definitiv kein hoher Stock. Also ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Also es ist einfach Angriff auf den Torhüter, das suchst du dir aus, oder wie immer du das nennen willst. Aber,
ja, Goalie Interference, irgendwas kannst du da geben. Meiner mit Überzahl, die letzten 2 Minuten, schaffen auch keinen großartigen Abschluss. Also ich habe zwei Abschlüsse notiert für Katic, für die Jardins. Die waren aber jetzt nicht so, dass ich sagen muss, boah, da musste Gustav Vesslau sich jetzt aber wirklich strecken oder hey, die waren so knapp vorbei. Damit hätten die Mannheimer das Spiel gewinnen müssen. Da ist nichts passiert in dieser Minute. Und dann mit dem Abpfiff hat sich das Ganze nochmal entladen. Da ist Tommy Huchtala sehr hart auf Gustav Vesslau draufgegangen. Wie das dann so ist, du beschützt deinen Goalie. Taylor Aronson geht dann einmal nach, erwischt Huchtala mit dem Schläger am Kopf. Es gab, wie bei einigen Sachen bei den Adlern vorher, auch da keine Strafe. Auch da fragt man sich, warum
unglaublich.
Nicht.
Unglaublich. Sorry, da reden wir über die Gesundheit der Spieler. Unglaublich.
Ja, also wie gesagt, da...
Das war so die Szene, da komme ich... Also das sind so Szenen, da ist mir wirklich Trikotfarbe vollkommen egal.
Ja.
Wenn jemand so mit dem Stock hingeht und den Spieler so aufs Eis schickt und das bleibt ungeahndet, das darf nicht sein. Und Aronson ist ja nun mal, ja, ich sag's jetzt lieber nicht, aber...
gut, ich sag gleich auch noch was. Ich spaß ja, für gleich
ich bitte,
auch.
Ich bitte darum. Spaß aber schon ein Kandidat, der immer wieder für so eine Aktion gut ist, der nicht immer zwingend auf die Gesundheit seines Gegenspielers achtet und das nicht zu bestrafen, also unglaublich.
Ja, da gehen wir auf jeden Fall nach dem Spiel, also nachdem wir das Spiel jetzt gleich abgehandelt haben, nochmal rein, weil ich habe da ja auch meine ein, zwei Favoriten und so ein paar Sachen, müssen wir auch nochmal drauf eingehen. Ich habe es noch nicht komplett gehört. Ich weiß, dass beide Trainer auf der Pressekonferenz ein leichtes Schiri-Fass aufgemacht haben. Müsste ich nochmal ganz zu Ende hören. Ich werde sie natürlich auf jeden Fall gleich nochmal hinten dran packen. Bei Pavel hat das Ganze wieder ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, es waren knapp 3 Minuten, die er von sich gegeben hat als Monolog. Sven, du wirst das wahrscheinlich eher kennen, als wir das hier kennen, zumindest.
Ich mag das ja, wenn ein Trainer mal was gibt auf einer PK, womit du arbeiten kannst. Ansonsten ist das ja immer sehr,
ja.
Diese Hockey-Pressekonferenzen sind ja immer anstrengend, oft.
Von daher, das hängen wir auf jeden Fall noch dran, natürlich wie immer mit ein, zwei anderen Stimmen. Wir kommen noch zum Ende von der Partie. Die Adler haben es nicht geschafft, in der Overtime mit einem Mann mehr das Tor zu machen. Danach ging es erstmal 4-4 weiter. Das Ganze knappe 3 Minuten, bis es die nächste Unterbrechung gab. Die letzte Minute dann mit 3-3. Und hey, deutsches Eishockey, egal ob 3-3 oder 4-4, deutsche Verlängerungen sind verdammt langweilig, wenn man sich das manchmal in der NHL anguckt. Das tut mir leid, aber das ist wirklich.
Wobei man ja aus Mannheimer Sicht froh ist, wenn die nicht nach 12 Sekunden vorbei sind, wie es in Ingolstadt der Fall war. Wenn Katic falsch steht, ein langer Stretchpass von hinten raus und.
Ja, aber dann passiert mir mal was. Ist ja völlig egal, auf welcher Seite. Wir hatten das zuletzt gegen Straubing auch. Wenn mal was passiert, dann ist es ja schön, aber generell, also die Verlängerung hat tatsächlich nur von der Spannung gelebt.
Ja, es fällt auch auf, ist so mein Eindruck, dass diese Verlängerung, am Anfang war 3-3 ja schon so ein bisschen, ich sag mal, Rollercoaster-Hockey auf beiden Seiten. Also ich rede jetzt von der DL. Und du hast so ein bisschen das Gefühl, die Mannschaften insgesamt haben sich, wenn ich sagen, drauf eingestellt, aber dann doch ja, wie soll ich sagen, fangen jetzt an, deutlich passiver zu spielen, als es früher der Fall war. Also es geht jetzt Safety first, vor allem drum, keinen zu kriegen.
Ja, und das ist eigentlich der falsche Weg, wenn du sowas verkaufen möchtest. Aber gut. Es ging ins Penalty-Schießen. Desjardins war der Einzige, der getroffen hat. Kevin Gagner vorher eigentlich einen richtig guten Penalty gemacht, hatte Endras schon weg. Endras geht nochmal rüber. Gagner, wenn er die Scheibe hoch genug kriegt, dann geht die zweite Runde, gehen die Haie mit einem 1-0 in die letzte Runde, dann ist Desjardins der Letzte, der dann treffen muss. So hat das dann relativ einfach gehabt. Trifft er, gewinnt er, trifft er nicht, geht's weiter. Er hat's gemacht und damit ging dann im Endeffekt der Zusatzpunkt auch nicht unverdient nach Mannheim, aber ja, um das Fazit jetzt einfach mal nach den 60 Minuten zu ziehen, ein besseres Eishockeyspiel habe ich lange nicht gesehen. Egal wie das Spiel am Ende ausgegangen ist, du hattest alles, du hattest Tore, du hattest Checks, du hattest schwache Schiedsrichter, du hattest Spannung bis zum Ende. Beide Teams haben sich belohnt, indem sie einen Punkt geholt haben. Es ist die dritte Partie Haie gegen Mannheim dieses Jahr gewesen. Es ist das dritte Mal länger als 60 Minuten gegangen. Diesmal hat John Matsumoto nicht in der Overtime getroffen, was relativ schade ist. Aber mit so einem Spiel gehst du gerne aus dem Jahr raus.
Ich habe dir ja schon während des Spiels geschrieben, was für ein Wahnsinnsspiel das einfach war. Es war unglaublich. Das war so ein Spiel, da hättest du beim Schreiben gern das Dreifache an Zeichen gehabt, was du hattest. Es hat Spaß gemacht, es war unglaublich. Von Anfang an hohes Tempo von beiden, beide mit ihrer Spielweise immer gefährlich. Mein Gedankengang war zwischendrin auch ein paar Mal gab es ein paar Szenen, wo mir die Kölner einfach spielerisch gut gefallen haben, wo sie Lösungen nach vorne gefunden haben, wo ich gedacht habe, so wie die Adler das spielen und ja, mit dem, was sie da auch defensiv anbieten, also an Raum, an Kontermöglichkeit, an Offenheit, das kannst du in der DL eigentlich gar nicht spielen, aber gegen so eine starke Mannschaft wie Köln, so eine spielerisch gute Mannschaft, überhaupt nicht mit der Qualität, die einfach da ist. Und das war ein super Spiel von beiden Teams. Was ein bisschen schade war, in Anführungszeichen, die Torhüter wurden gar, will nicht sagen, nicht richtig gefordert, aber Wetzlau, Glanzparaden heute, kann ich mich jetzt an keinen erinnern.
Nö, auf beiden Seiten aber auch nicht. Ne?
Ja,
Also
auf
auch
beiden Seiten
Endras
zurück, ja.
muss jetzt nicht großartig da irgendwas auspacken, um dabei zu sein bei den Toren. Wie gesagt,
Nee,
beide hatten
das
so
war
ihren
insgesamt
einen.
einfach ein Wahnsinnsspiel. Über 16.000 Zuschauer ist natürlich auch super. Hast ja gesagt, Freitag ist bei euch schon wieder ausverkauft. Das war heute richtig, richtig Werbung fürs Eishockey und ich glaube, das war einfach. Das hatte teilweise schon Playoff-Niveau über weite Strecken, was wir da gesehen haben. Also das war heute so ein Spiel. Die Adler nach zwei Auswärtsniederlagen wollten ein Statement setzen. Ich glaube, der Schlüssel war einfach das schnelle 4-2. Wenn es lange 4-1 steht, glaube ich nicht, dass sie zurückkommen. Aber mit dem 4-2 war schon wieder so ein Stück weiter Schalter umgelegt und damit dann auch die Möglichkeit natürlich da. Aber es waren vielleicht das beste Spiel der bisherigen Saison, was ich gesehen habe, keine Ahnung, aber es war mit Sicherheit so ein Top 3, gehört es auf jeden Fall.
Ja, also wie gesagt, es war die Saison, was ich gesehen habe, mit Sicherheit das Beste, auch wenn es, wie gesagt, am Ende nur ein Punkt war. Lieber Sven, auch du kommst nach Spielen natürlich nicht drumherum mit den drei Stars des Spiels. Dir genehmige ich aber ausnahmsweise mal, dass du auch drei Mannheimer nennen darfst.
Ich darf drei Mannheimer nennen. Dann nehme ich als ersten, du hast mir ja vorher gesagt, ich habe so ein bisschen überlegt. Ich war am Überlegen, ob ich Dennis Endras reinnehme, weil er nach dem 4-1 sehr stabil blieb, dann doch noch zwei, drei Sachen hatte, die er gut wegnahm, jeden Penalty gehalten hat, aber der fällt dann doch raus. Ich nehme drei Spieler, die man sonst nicht so auf dem Schirm hat. Brent Radecki, weil es einfach für ihn wichtig war, mal wieder ein Tor zu machen, weil er im Powerplay getroffen hat, wo er sonst nicht spielt, weil er ja, einfach wenig Eiszeit sieht in Mannheim, muss man einfach so sagen. Auf Platz 2 Chad Billens, der vielleicht den entscheidenden Fehler gemacht hat am Samstag in Ingolstadt, der momentan auch oft überzähliger Ausländer ist. Also wenn Gustafsson fit ist, spielt Billens nicht, kann man sagen momentan. Und mein First Star, weil er mir heute wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Ich weiß, er wird in Mannheim häufig kritisch gesehen, weil er immer mal für einen Fehlpass gut ist. Aber weiß nicht, ob es so viel bessere deutsche Verteidiger gibt. Sinan Akdag. Fand auch, wie er es 1-1 eingeleitet hat, das Solo, wie er, glaube ich, an Hanowski vorbeizieht, überragend. Gefällt mir einfach richtig gut momentan. Fand auch heute sehr, sehr gut.
Ja, das sind deine drei Mannheimer. Ich habe natürlich drei Kölner, logischerweise. Fange heute an als erstes mit Kevin Gagner. Macht das 1 zu 0, hat wieder unglaublich viel Eiszeit heute abgerissen. War da wieder einer, wenn nicht sogar wieder der Kölner mit der meisten Eiszeit. Jetzt gucke ich noch mal ganz kurz, genau heute hinter Taylor Aronson auf Rang 2, was die Eiszeit angeht, hat beim Penalty ein bisschen Pech am Ende, kann da wie gesagt auch schon mal treffen. Und dann habe ich noch zwei reingenommen, die tauchen auf dem Scoreboard heute nicht auf, mit Alex Oblinger und mit Zach Sill, die allerdings gerade in dieser Phase Ende des zweiten Drittels richtig gut dagegen gehalten haben, auch für die Kölner Seite dann die Checks zu Ende gefahren haben, was die Mannheimer vorgemacht haben, hat die Reihe nachgemacht und ja, Sechsel und Alex Oblinger haben sich da doch deutlich hervorgetan, weil ansonsten viele andere waren gut, waren mit dran, haben vielleicht ein Tor geschossen, sind aber sonst im Spiel nicht großartig aufgefallen. Und deswegen bin ich bei denen dreien geblieben. Jetzt müssen wir aber natürlich, wo wir das Spiel so in der Zeitleiste abgehakt haben, natürlich nochmal so ein bisschen auf die Schiedsrichterleistung oder Nichtleistung eingehen. Ich weiß, du kennst mich jetzt auch schon was länger. Es kommt selten bis gar nicht vor, dass ich über die Schiedsrichter mecke, aber heute war es richtig schlimm. Und wie gesagt, wir reden jetzt tatsächlich über beide Seiten. Also es ist jetzt nicht so, dass die Schiedsrichter jetzt den Haien das Spiel gekostet haben oder ähnlich, sondern das ging auf beiden Seiten, waren da Sachen, wo du dir denkst, das geht überhaupt nicht, das musst du einfach pfeifen und dann entgleitet dir dieses Spiel auch nicht. Ich weiß nicht, ich sage einfach mal so diese Punkte, die ich habe, wo dann auch mein Lieblingsspieler, der bei dir Aronson auf Kölner Seite ist, bei mir rauskommt. Zum einen die Checks im zweiten Drittel der Mannheimer waren zwei sehr grenzwertig, fand ich. Das war zum einen, glaube ich, war es Preto gegen Akeson, der danach erstmal kurz auf dem Eis blieb, war allerdings direkt vor der Kölner Bande, deswegen konnte er auch direkt vom Eis runtergehen. Und dann war es Soramis gegen Tiffels hinter dem Tor kurz danach. Die kannst du sogar im Zweifelsfall beide durchgehen lassen. Allerdings musst du dich nicht wundern, wenn es nach sowas dann so ein bisschen eskaliert. Ich glaube, Preto hat danach auch kurz darauf was dann von Oblinger richtig gut einen mitbekommen. Auf der anderen Seite kann ich mich erinnern, von einem Crosscheck von Moritz Müller an Radecki. Es gab überall hier mal einen Haken, da mal einen Schlag auf die Finger. Wie gesagt, es gab andere Stockschlag, die nicht gepfiffen worden sind im Vergleich zu dem, was er im letzten Drittel gegeben hat. Aber es hat dann im letzten Drittel ja wenigstens den richtigen getroffen. Mit Matthias Plachter. Und das, was dein Taylor Aronson für dich bei den Haien ist, das ist bei mir Matthias Plachter. Und da muss ich mich wirklich, wirklich zusammenreißen, um jetzt nicht hier völlig, völlig auszurasten, weil da waren wieder so zwei, drei Dinger dabei, wo ich mir nur dachte, ah, das musst du A als Schiedsrichter sehen oder B, wenn es der Schiedsrichter nicht siehst, dann brauchst du einen im Team, der da einfach mal dazwischen geht. Die Eier hätten einen dabei. Wie gesagt, am Ende war es auf Mannheimer Seite gegen Taylor Aronson genauso. Da fehlt dann einfach, dass es dann mal richtig rumst. Dann hätte sich das Ganze auch ein bisschen beruhigt. Aber wie gesagt, auf beiden Seiten viel Scheiße. So eine Schiedsrichterleistung kannst du doch als DEL nicht verantworten.
Ich glaube, das sieht nochmal anders aus, wenn du es in der Halle siehst. Also am Fernseher war es noch so im Rahmen, wobei es schon ziemlich an der Grenze war, dass es kippt, sagen wir es mal so. Und wenn sich die Coaches beide äußern, das sind beides keine, die irgendwie normalerweise über die Schiedsrichter diskutieren oder das nach vorne schieben. Ja, es ist einfach immer wieder festzustellen, dass, wie soll ich sagen, dass die Entwicklung des Spiels. Ich versuche es mal generell jetzt einfach zu äußern, dass die Entwicklung des Spiels und die Geschwindigkeit des Spiels und die Qualität, wie das Spiel angezogen hat, die Refs vor Probleme stellt, damit zu gehen. Und das erleben wir leider viel, viel zu oft in Spielen. Und was du auch oft erlebst, ist, dass eine lange Leine gelassen wird und auf einmal kriegst du es nicht mehr eingefangen. Das hat man, also wenn ich an die DL-Finals letztes Jahr denke, die ersten zwei Spiele, was wir da an Schiedsrichterleistungen hatten, Gottes Willen. Auch heute hat das Gefühl, sie haben versucht, relativ lange Leine zu lassen an vielen Stellen und hatten dann das Problem, es nicht mehr reinzukriegen. Und dann gibt es da halt Strafen, wo du dir einen Kopf fasst. Auf der anderen Seite bestrafst du sowas wie das, jetzt mal unabhängig, aber das ist halt so die Szene, die jetzt mir in Erinnerung ist, das von Aronson an Huchtala nicht. Dafür muss Plachter 2 Minuten runter für den Stockschlag. Übrigens, dass man Plachter nicht zwingend mögen muss als Anhänger oder wie soll ich sagen, als Beobachter von Vereinen, die nicht Adler Mannheim heißen, was sein Spiel angeht und dass er ihm tierisch auf den Senkel gehen kann, vor allem mit seiner Art, wie er seinen Stock einsetzt, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und das ist oft an der Grenze. Dafür geht er noch erstaunlich wenig runter, denke ich
Ja,
immer.
definitiv.
Also wer momentan viele Strafen nimmt und oft und zu viele nimmt für die Erfahrung, die hat, ist Andrew Deschardens, der ja auch heute wieder einen Stockschlag genommen hat, relativ in der offensiven Zone, die erste Strafe, wo du denkst, das darf nicht sein. Weil Pavel spricht ganz oft von unnötigen Strafen, die wir genommen haben, den Gegner ins Spiel zurückgeholt haben, wir müssen smarter sein und dann kriegst du Strafen, wo du denkst, das darf nicht passieren. Also allein in Ingolstadt hat er zweimal im Offensivrohrcheck jemanden von Bein geholt, jeweils am gegnerischen Tor. Das sind halt so Strafen, die da einfach wehtun. Und ja, Ref-Leistung, ich rede eigentlich in der Sendung, also bei Eiszeit FM, gucken wir, glaube ich, dass wir es vermeiden, drüber zu reden. Aber wenn du während dem Spiel da sitzt und dich unterhältst, lässt sich es ja gar nicht vermeiden, drüber zu reden. Ja. Weil du immer wieder was findest oder einfach denkst, es kann so nicht sein. Auch, ja, wir haben ja den Check von Fraser gehabt gegen Wolf am zweiten Weihnachtsfeiertag. Wie können von vier Leuten kein einziger diese Aktion sehen? Das treibt mich komplett in den Wahnsinn und ich verstehe es nicht. Aber und das Spiel heute war so ein Paradebeispiel dafür, was einfach passiert, wenn du nicht früh genug eingreifst als Schiedsrichter.
Ja, genau und das.
Das war so ein Paradebeispiel. Das kannst du echt darunter nehmen, wenn du nicht früh genug eingreifst. Dann kriegst du halt diese Aktionen, die gar nicht so, wie soll ich sagen, so augenscheinlich sind und die so groß sind, dass jetzt im TV-Bild immer auftauchen. Ja. Aber wenn du halt am Eis sitzt, die du permanent siehst, dass da permanent ein Stock drin ist, dass da permanent an der Bande einer noch über den Haufen gefahren wird, wo du dich immer fragst, ist es noch an der Grenze oder nicht mehr, meistens nicht mehr. Ja, ist einfach schade, weil das Spiel war richtig gut und das Spiel war fantastisch und das Spiel hätte auch fantastisch Schiedsrichter verdient gehabt.
Ich möchte noch mal kurz dazufügen zu deinem Schwenningen-Rant. Es waren tatsächlich 3 von 4 gleich heute auf dem Eis.
Okay.
Also auch die beiden Linesmen waren dabei nur Silko Hunius. Der war bei Schwenningen gegen Mannheim am zweiten Weihnachtstag nicht mit dabei. So, jetzt haben wir natürlich den 30.12. Das heißt, wir beenden einen Kalender. Ja, die Saison natürlich, die ist noch weit davon weg, beendet zu werden. Und trotzdem gucken wir natürlich noch mal auf die Tabelle, wie sie sich zum Abschluss des Jahres gibt. Denn da muss man natürlich auch sagen, das war jetzt Spieltag Nummer 32. Das heißt, da hat sich auf jeden Fall ein bisschen, jetzt überlege ich gerade, war das nicht heute sogar schon Spieltag 33?
Es war 33.
Ja, dann ist die DEL-Seite.
Also für die Haie war Spieltag 32, für die Adler 33.
Ja, dann brauche ich natürlich eine App, die nicht die DEL-App ist. Ach. Wir haben es nämlich geschafft, es nicht zu aktualisieren. Sehr schön. Ich dachte gerade, die Punktestände kenne ich. So, gucken wir mal, wie es richtig aussieht. Also, nach 33, Schrägstrich für einige Teams 32, Spiele ungefähr die halbe Liga, 6 Stück mit einem Spiel weniger. Red Bull München geht als Tabellenführer aus dem Jahr 2019 raus. 13 Punkte vor Straubing, 1 Punkt vor Mannheim. Dann die Eisbären auf 4, knapp vor den Fishtown Pinguins, kurz dahinter Ingolstadt und die Haie. Die DEG wieder rangekommen mit 2 Siegen zuletzt. Wolfsburg auf 9, Nürnberg auf 10. Augsburg auf 11 mit 1 Punkt hinten dran. Dann gibt es das große Loch zu den Plätzen 12, 13 und 14. Auf 11 Augsburg mit 42 Punkten und dann Krefeld 29, Schwenningen 29 und Iserlohn 28. Beendet das Jahr 2019 als Liga-Schlusslicht. Auch wir machen damit quasi Schluss für dieses Jahr, denn morgen am 31.12. haben wir kein Eishockey, da werden wir auch nichts machen. Das heißt, der Nightliner jetzt ist das Letzte, was wir in 2019 zu bieten haben. Daher an dieser Stelle, lieber Sven, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung.
Ihr könnt dem Sven übrigens folgen, natürlich auf allen Kanälen eiszeit.fm oder eiszeit.fm und dem Sven privat unter Zugzwang74.
Genau, eiszeit-fm ist übrigens unser Twitter-Account.
_fm, jawohl. Oder eben, wer mal lesen möchte, badische neueste Nachrichten, kriegt man bestimmt hier am gut sortierten Kiosk.
Garantiert.
Auch zweifelsfall mal irgendwo in die Finger. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch, kommt gut in 2020, denkt dran, am Freitag geht es schon weiter und dann das neue Jahr nimmt sofort Fahrt auf. Es gibt am Freitag das große Derby, den Montag drauf, also jetzt nicht mehr heute in einer Woche das kleine Derby gegen Krefeld, dann fahren die Haie nach München, dann spielen die Haie zu Hause gegen Berlin, also bis zum 10. Januar ist da in den ersten 10 Tagen des neuen Jahres wieder richtig viel Schmackes drin. Wir haben es eben schon mal gesagt, Spiel gegen die DEG so gut wie ausverkauft. In der Arena wurde durchgesagt, es gibt noch knapp 300 Tickets. paar Rückläufer vielleicht noch, also rechnet mal so mit 400, 500. Also wer noch kein Ticket hat, sollte sich schleunigst sputen dafür. Ja, kommt gut ins neue Jahr, rutscht gut rein, macht nichts, was andere Leute auch machen möchten und wir verabschieden uns aus 2019. Bis dahin, ciao.
Tschüss.
Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich des 33. Spieltags der DEL zwischen den Kölner Haien und den Adlern aus Mannheim. Ich darf hier vorne bei mir recht herzlich die beiden Chefcoaches begrüßen. Zu meiner Rechten Pavel Voss, herzlich willkommen. Zu meiner Linken wie immer Mike Stewart und auch einen Tag vor Jahreswechsel hat bei uns der Gast das erste Wort.
Ja, guten Abend erstmal. Vielleicht, wenn ich es vergesse, dann wünsche ich Ihnen gute Rutsche und ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr. Ich glaube, wenn der Mike heute nach Hause kommt und Karl und ich, wenn wir uns da in den Bus reinsetzen, würden wir das erste Mal machen, wir würden das Spiel heute analysieren. Weil wir heute einfach sehen wollen, was wir gut gemacht haben, was wir schlecht gemacht haben, wo wir uns noch verbessern müssen und was wir, woran wir arbeiten müssen und so weiter. Es ist ja normal, was wir machen. Ich habe nur eine kleine Hoffnung, dass es auch heute mit der Leistung der Schiedsrichter genauso gemacht wird. Ich glaube, dass diese wird auch analysiert, das glaube ich auch. Von vorneweg möchte ich auch sagen, okay, ich möchte überhaupt nicht kritisieren. Ich möchte eine, vielleicht so eine Kleinigkeit in die Runde schmeißen. Und einfach, mich würde interessieren noch eine Sache. Wie diese Analyse einfach heute ausfallen würde. Das würde mich interessieren. Das interessiert bestimmt auch den Mike. Vielleicht kann Mike auch dazu auch das sagen. Würde mich auch heute interessieren. Sehr interessieren. Wir haben schon vor zwei Spieltagen eigentlich so einen Vorfall in Schwenningen gehabt, wo es auch richtig um die Gesundheit geht. Und heute haben wir das in der letzten Sekunde wieder gehabt. Es war ziemlich klar und deutlich. Und generell würde mich interessieren, weil wir sind einfach in der DL hier, in einer Profiliga. Hier wird Profi eigentlich geführt und genauso wie die Jurys. Ich gehe davon aus, dass da gute Arbeit gemacht wird. Das ist gar keine Frage, es ist gar kein Zweifel. Aber mich würde interessieren diese Analyse. Wie würden wir, sollten wir als Trainer einfach irgendwann mal unterkommen, null Feedback, wir haben mal gar keine Ahnung. Wenn wir etwas wird gepfiffen, wie heute, oder auch nicht gepfiffen. Dann spielen wir am Freitag nochmal, damit wir was anderes gepfiffen. Und würde mich einfach interessieren, dass wir und Kompo lernen daraus. Wir Trainer können wir daraus lernen und gucken einfach, was ist richtig und was ist falsch. Was meine ich richtig im September, im August, was war da richtig, was ist jetzt. Das würde mich ganz gerne, das würde mich einfach interessieren. Nur diese Sache. Okay? Ich weiß, manche sind alles in der Entwende hier in dieser Liga. Aber wie gesagt, ich interessiere keinen. Ich würde interessieren einfach nur diese Analyse. Zum Spiel, ich bin eigentlich sehr stolz, dass wir nicht zurückkamen, weil wir haben so einen Blackout, weil ich für ungefähr 19 bis 100 Sekunden im zweiten Drittel gehabt. Und da haben wir das, was wir spielen wollten, haben wir eigentlich quasi die Kölner gemacht und zack war das 4-1. Ich glaube, dass wir gut unterwegs waren, dass wir trotzdem keine Hektik betrieben haben, dass wir auch weiter gespielt haben und dann auch verdient 4-4 geschossen haben und dann diese Penalty-Schüsse natürlich auch Spaß in der Lotterie. Aber da waren wir heute glücklicher, weil es war nicht so in Mittelstadt. Heute bin ich froh, dass wir wieder zurückkamen. Aber es war wieder, wie schon die zwei Spiele davor, die zweimal 1-1 waren sehr, sehr eng und wir heute gegen wieder einen sehr, sehr guten Gegner, sehr guten eingespielten Gegner nicht gespielt haben. Also wie gesagt, freust mich sehr.
Schön, Pavel Voss. Mike, darf ich dann auch mit deiner Analyse bitten?
Zuerst guten Abend an alle. Vielleicht wieder ein paar in seiner Mannschaft. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, weil wir haben über 2000 Kilometer im Bus verbracht in den letzten 5 Tagen. 5 Tage on the road. Wir kommen nach Hause. Die Jungs ist klar, Mannheim hat super gespielt, ich will nichts wegnehmen. Wir haben gebattelt und gekämpft und für jeden Zentimeter gearbeitet. Sind in Führung gegangen. Es war interessant für die Fans, ich glaube 5 Tore sind gefallen in 3,5 Minuten. Erste 2, in den letzten 1,5 Minuten 4 gegen 4 im ersten Drittel. Dann wir schießen Wir schießen 3 in die erste, was? 2, in einer Minute mehr oder weniger. Ja, erste 2 Minuten und dann ist Wurf. Mannheim ist eine gute Mannschaft, die haben sich zurück in der Partie gekämpft. Und zum Perf, seine Äußerung und seine Meinung, ich bin auch der Meinung, das, was wir heute gesehen haben, das war nicht DL-tauglich von des Schiris. Wir in der Profi-Industrie, wir tragen Verantwortung. Ein Haufen davon. Ich weiß nicht, was die für eine Verantwortung tragen. Null an. Weil das war ridiculous. Eine Katastrophe heute. 17.000 Zuschauer, 2 gute Mannschaften wollen ein Show und eine Eishockey-Partie liefern. Und danke für die Unterstützung von unseren Fans. Ich meine, die Jungs wirklich, die haben alles gegeben. Es war nicht gleich, ist auf dem Zahnfleisch heute gegangen. So, jetzt wir nochmal einen Punkt gewonnen. Wir waren in der Partie, haben unsere Chancen, glaube ich, in den letzten 3 Minuten. Hanau hat ein leeres Tor gehabt, Matsumoto beim Powerplay. Wir haben unsere Chancen gehabt. Leider ist es nicht unser Weg gegangen, aber wir sind auf einem sehr guten Weg. Ich möchte alle einen guten Rutsch wünschen, kommt gut ins neue Jahr und nochmal danke für die tolle Unterstützung von unseren Fans und wir werden alles für unsere Fans in unserer Stadt geben. Dankeschön.
Von der Leistung meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden. Wir haben 5 Tage on the road, 5 Tage lang waren wir unterwegs in Wolfsburg und dann in Straubing. Wir sind nicht nach Hause gekommen. Unser Spielplan ist verdammt schwer zurzeit. Sind 4 in der Früh wieder hier in Köln angekommen und die Jungs haben alles gegeben. Die waren taktisch sehr diszipliniert heute. Ist klar, Mannheim war frischer, die haben mehr Scheibenbesitz gehabt, aber wir sind gut gestanden. Gustav Wessler hat einige gute Saves gemacht, hat uns ins Spiel gehalten und wir haben gewartet auf unsere Chancen und die Chancen haben wir genutzt, sind in Führung gegangen und dann über die Zeit, Mannheim ist zurückgekommen in der Partie und in Overtime. Ja, und dann wir haben eine 5 gegen 4 Situation killen müssen in der letzten Minute vom Spiel und dann in der nächsten Minute in Overtime. Und das haben wir gekillt und weitergearbeitet. Und wenn es zum Penaltyschießen kommt, das ist ein bisschen Glück. Ich meine, die haben ein Tor geschossen, wir haben keine. So, die Jungs kriegen 2 Tage frei jetzt, weil die haben, wie gesagt, das war ein langer Weg bis hierher. Und ja, wir sind auf einem guten Weg und die Jungs haben gekämpft und damit kann ich leben. Mannheim ist eine sehr gute Mannschaft, die brauchen keine Hilfe. Die Schiri-Leistung heute war, das war nicht mal DL-tauglich, nicht mal annähernd. Zuerst möchte ich alle einen guten Rutsch wünschen. Die Unterstützung von unseren Fans ist bombastisch. Ich meine, über, ich glaube, 17.000 Zuschauer heute in der Halle. Es war, ja, es hilft meiner Mannschaft. Es spricht zu dem Standort, Eishockey-Standort Köln. Und wir nehmen es, unsere Entwicklung ist noch nicht fertig. Wir werden noch härter arbeiten und für unsere Stadt und unsere Fans kämpfen.
Schwer zu sagen, jetzt immer noch nach dem Spiel, wir führen 4-1, darf man vielleicht nicht auf keinen Fall das direkte Gegentor kriegen, müssen wir vielleicht die Führung ein bisschen länger halten, dann geht das Spiel vielleicht anders aus. So war es trotzdem ein gutes Spiel. Ich meine, wir spielen gegen Mannheim, nicht gegen irgendwen. Ich schätze, wir haben hier heute einen Punkt verloren auf jeden Fall, aber wie gesagt, wir können trotzdem nach vorne schauen.